Kennst du schon die Fortbildungen von Klinisch Relevant? Am 14. September startet ein fünfteiliger Live-Online-Kurs zum Thema Kopfschmerzen mit Professor Marc Obermann, den du jetzt gleich im Podcast hören wirst. Melde dich gerne an. Weitere Infos findest du auf unserer Website oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Marc Obermann zum Thema Clusterkopfschmerzen und andere trigeminoautonome Kopfschmerzarten.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute mal wieder mit einem originär neurologischen Thema, würde ich jetzt mal sagen. Das freut mich natürlich, da geht mein Herz auf. Heute zu Gast ist ein neurologischer Kollege, der noch nicht bei uns im Podcast da war und den ich deshalb darum bitten würde, sich gleich einmal vorzustellen. Professor Obermann aus Höxter, also da arbeiten Sie zumindest. Herr Obermann, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Haben Sie Lust, ein bisschen was zu erzählen zu Ihrer Person? Wir wollen heute ein Kopfschmerzthema besprechen, das sich tatsächlich eine Hörerin aus unserer Community gewünscht hat, nämlich den Clusterkopfschmerz und andere trigeminoautonome Kopfschmerzarten. Was machen Sie beruflich? Ich habe es gerade schon angedeutet, Sie sind Neurologe, Sie arbeiten in Höxter. Und was verbindet Sie mit dem Thema Kopfschmerzen?
Ja, also mein Name ist Marc Obermann. Ich habe meine Facharztausbildung am Universitätsklinikum Essen gemacht, habe in Köln Medizin studiert und bin da auch aufgewachsen und bin dann irgendwie ins Ruhrgebiet verschlagen worden. Und in Essen war ja immer so ein Kopfschmerzschwerpunkt und deswegen habe ich mich auch über Kopfschmerzen habilitiert und war auch der wissenschaftliche Leiter des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums als Oberarzt damals und bin dann eben als Chefarzt in die Peripherie gegangen. Bin jetzt in Höxter, der Neurologe und ärztliche Direktor tatsächlich. Und wohne in Göttingen und pendle quasi immer aus Göttingen nach Höxter.
Ja, also das heißt, das Thema Kopfschmerzen begleitet Sie schon von Anfang an sozusagen. Sie haben es gerade schon gesagt, Essen, Professor Diener, das ist eine Kopfschmerz-Dynastie, so sage ich es jetzt einfach mal. Vielleicht können wir ja nochmal vorne anfangen. Also ich liebe es ja immer, Sachen in Schubladen einzusortieren, damit man es so ein bisschen einordnen kann. Was ist denn der Cluster-Kopfschmerz für eine Kopfschmerzart? Also vielleicht, wenn wir bei den primären und den sekundären Kopfschmerzen bleiben, wie würde man den Cluster-Kopfschmerz einsortieren?
Genau, also der Cluster-Kopfschmerz gehört zu den primären Kopfschmerzen, genauso wie die Migräne oder der Spannungskopfschmerz. Und ja, wird in dieser Kopfschmerzklassifikation eben da auch relativ weit oben mitgeführt, zusammen mit anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen.
Warum heißt der trigeminoautonomer Kopfschmerz? Oder warum heißt diese Gruppe so?
Genau, weil es tatsächlich trigeminoautonome Symptome gibt im Rahmen der Kopfschmerzattacke, also Augentränen, Nasenlaufen und solche Sachen. Das ist nicht nur auf diese trigeminoautonomen Kopfschmerzen gemünzt. Ne? Also es gibt auch Patienten mit Migräne, die mal trigeminoautonome Symptome haben können. Aber bei den trigeminoautonomen Kopfschmerzen ist das eben so ein Key Feature. Und deswegen hat man die letztlich auch so genannt und die in eine Gruppe zusammengeführt. Und das ist aber ein relativ fließendes System, also auch diese Kopfschmerzklassifikation, die wird ja alle paar Jahre mal erneuert und dann wird tatsächlich relativ viel Forschung auch da rein investiert, zu gucken, wie viele von den Cluster-Kopfschmerzpatienten erfüllen denn eigentlich diese Diagnosekriterien. Und bei manchen Kopfschmerzarten, die werden dann auch wieder umsortiert. Also die gehören dann plötzlich gar nicht mehr in diese Kategorie.
Wir reden ja über eine Gruppe von Kopfschmerzen. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob wir vielleicht einmal als erstes die Cluster-Kopfschmerzen charakterisieren könnten und dann einmal abgrenzen könnten von den anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzarten, die es gibt. Können Sie uns da helfen?
Ja, klar. Also Cluster-Kopfschmerzen sind ja erstmal charakterisiert durch einseitige, meist so hinterm Auge betonte, stärkste Kopfschmerzen. Der wird ja auch Suicide Headache genannt, weil das tatsächlich die schlimmsten Schmerzen sind, die man sich vorstellen kann. Da gibt es sogar eine ganz gute Studie dazu, die gezeigt hat, dass das wirklich, also neben Vorbein ab und Geburtsschmerzen und so, dass diese Schmerzen deutlich schlimmer sind. So dass, wenn man jemanden hat mit Cluster-Kopfschmerzen, muss man das auf jeden Fall ernst nehmen. Und dann ist es eben schon so, dass es ganz auffällig sind, dass die Patienten eben Tränen laufen, auch Nasenlaufen haben, dass die Ptosis haben können, also so diese ganzen Features, die dazugehören. Und bei den trigeminoautonomen Symptomen ist es immer so, dass man die Zeit als diagnostisches Kriterium nehmen sollte. Also so eine typische Cluster-Kopfschmerzattacke, die dauert so 15 Minuten bis maximal 3 Stunden. Und das sind natürlich Pechvögel, die Patienten, die das so lange haben. Aber die meisten Patienten haben das schon mindestens 15 Minuten in Abgrenzung zu den anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen.
Hm. Ja. Warum heißt der Cluster-Kopfschmerz Cluster-Kopfschmerz?
Das ist eine sehr gute Frage, weil der Cluster-Kopfschmerz tatsächlich in Clustern auftritt. Das heißt, man hat wirklich, oder manche Cluster-Kopfschmerzpatienten können sagen, ich kriege immer im Herbst kriege ich meine Kopfschmerzattacken. Und die haben dann bis zu 8 von diesen Attacken am Tag über einige Wochen und dann gar nicht mehr. Dann hört das auf einmal auf. Das heißt, die haben diese Kopfschmerzattacken, die clustern sich. Und man nennt das auch einen Bout mit den Clusterattacken. Und dann gibt es auch ganz lange Phasen, wo gar keine Kopfschmerzen mehr auftreten. Bei manchen Patienten kann das auch 2 Jahre sein, dass die keine Kopfschmerzattacken mehr gehabt haben. Das ist sehr unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es so ganz typisch ist, dass es so gehäuft auftritt und dann ebbt das wieder ab und ist dann auch ganz weg, wenn man Glück hat.
Und welche anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen gibt es und wo unterscheiden die sich vom Cluster-Kopfschmerz?
Genau, also es gibt die paroxysmale Hemikranie, die eben ja letztlich dadurch sich hauptsächlich unterscheidet, dass die Kopfschmerzattacken nicht so lang sind. Da würde man eben so zwischen 2 und 15 Minuten die Kopfschmerzattacken erwarten. Und ansonsten, glaube ich, kann man das klinisch wenig gut unterscheiden zu einem Cluster-Kopfschmerz. Das wird dann eben auch häufig verwechselt, aber man sollte mal immer daran denken, dass wenn man sehr kurze, vermeintliche Cluster-Kopfschmerzattacken hat, dass es doch eine paroxysmale Hemikranie sein könnte. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Variante, die noch kürzer dauert, die eher mit einer Trigeminusneuralgie immer verwechselt wird, weil das wirklich nur so ein paar Sekunden bis maximal 2 Minuten andauert. Und das ist das Sunt-Syndrom oder SUNA. Sodass man, wenn man sich so die Attackenlänge anschaut, das ist eigentlich eine der besten Unterscheidungsfaktoren für diese unterschiedlichen trigeminoautonomen Symptome.
Sunt und Suna, das sind ja Abkürzungen. Könnten Sie kurz sagen, wofür die stehen?
Ja, das ist das Syndrome of Unilateral Neuralgiform Headaches Attacks with Conjunctival Injection and Tearing.
Ich bin begeistert, also dass Sie das hinbekommen haben. Sehr gut. Man gewöhnt sich ja solche Abkürzungen an und dann, ja, großartig, ja. Da steht ja auch ganz viel schon an diagnostischen oder an Hilfsmitteln drin, weil Sie ja gerade sagten, das wird manchmal verwechselt mit einer Trigeminusneuralgie. Das heißt eben die trigeminoautonome Symptomatik, also zum Beispiel das verstopfte Nasenloch, das Augentränen, das könnte dann ein guter Hinweis dafür sein, dass es eben keine Trigeminusneuralgie ist.
Genau.
Gut zu wissen. Haben wir denn dann alle trigeminoautonomen Kopfschmerzen abgegrast, sozusagen?
Ja, also tatsächlich durch diese neue Klassifikation wären das schon die noch dazugehören. Es gibt immer mal wieder welche, die da ja suggeriert wurden, dass das doch auch trigeminoautonome Symptome sind, wie die Hemicrania continua oder der Hypnic Headache. Aber letztlich hat sich das nie so richtig bestätigt.
Okay. Ja.
Und die haben auch gesagt, klinisch ja nicht so häufig trigeminoautonome Symptome.
Okay. Ich hatte ja zum Anfang des Podcasts gesagt, es gibt, der Ursprung der Podcast-Idee heute war ja der Wunsch einer Hörerin, dass wir über den Clusterkopfschmerz sprechen. Und sie hat auch noch ein paar Fragen uns geschickt. Bevor wir da vielleicht reingehen, ist nochmal meine Frage, wie man diese Patienten managt, beziehungsweise wie man diesen Menschen helfen kann, weil Sie haben es ja gerade gesagt, sie haben schlimmste Schmerzen. Und da ist ja die Frage, wie kann ich denen akut helfen und wie kann ich denen vielleicht helfen, dass es vielleicht gar nicht so häufig diese Cluster gibt. Also gibt es eine Möglichkeit der Prophylaxe? Und wenn ja, wie viele?
Ja, also tatsächlich muss man, also jeder, der schon mal einen Clusterkopfschmerzpatienten so live gesehen hat, der kriegt ja sofort das tiefe Bedürfnis, irgendwas zu machen. Ne? Und das ist tatsächlich auch relativ einfach, dass wenn man das erkannt hat, dass man den Patienten Sauerstoff gibt und den Triptan gibt, entweder als Nasenspray oder eben subkutan, also irgendwas, was auch schnell wirkt. Und damit ist ja diese erste Cluster-Attacke erstmal vorbei. Ne, dann ist man schon mal ein guter Neurologe. Ne, die Patienten sind happy, ne, weil die keine Schmerzen mehr haben. Und dann geht es letztlich darum, zu verhindern, dass die jetzt immer wieder Schmerzen haben. Ne, also diesen Bout, wenn man so will, den will man jetzt abkürzen, so gut es geht. Ne, also, und da ist es so, dass man so eine Kurzzeitprophylaxe quasi als Überbrückung nimmt. Und da eignet sich am besten Cortison. Und da muss man gar nicht super viel geben. Also für uns Neurologen, ne, die Internisten denken immer, ne, aber man würde, also 100 Milligramm würden schon reichen. Die würde man über 5 Tage geben und dann eben langsam wieder abdosieren. Und gleichzeitig würde man mit der Langzeitprophylaxe schon mal anfangen. Und da ist es ja so, dass da hauptsächlich Verapamil in Frage kommt. Das ist so das Einzige, was wirklich eine placebo-kontrollierte klinische Studie aufweisen kann bei Clusterkopfschmerz und als Alternative Lithium. Und beides braucht ja aber einen Moment, um zu wirken in der Aufdosierung, sodass man quasi das beginnt, mit der Kurzzeitprophylaxe aufzudosieren. Und in der Phase, wo das Cortison dann abdosiert wird, da hat dann das Verapamil und auch das Lithium haben die Chance, dann quasi die Langzeitprophylaxe einzuleiten und zu wirken. Und wenn man das richtig macht und der Patient ein bisschen Glück hat, dann hat er wirklich nach einer Woche keine Schmerzen mehr.
Das heißt, das ist ein dreistufiges Vorgehen. Vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass eben die oralen Triptane da nicht helfen in der akuten Attacke, oder? Ja, also ich brauche also schon Nasenspray und subkutane oder subkutane Applikationsformen.
Ja, sie brauchen was, was schnell wirkt, weil es letztlich ja so ist, dass es nach einer Viertelstunde wieder vorbei sein könnte. Und man möchte ja auch, dass es möglichst schnell vorbei ist. Und ja. deswegen muss man was nehmen, was schnell wirkt. Und da geht eigentlich nur Nasenspray oder subkutan.
Okay. Und das andere, was ich Sie fragen wollte, Sauerstoff. Der Teufel liegt im Detail. Wie hoch, in welcher, also Nasenbrille, brauche ich ein Reservoir? Wie mache ich das?
Genau, also man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man so eine Rebreather-Maske nimmt, ne, die so ein Reservoir hat und die auch so abgeschlossen ist. Ne? Also die, wie man so richtig ins Gesicht drücken kann. Und dann schon 12 Liter, ne? Und dann also wirklich voll aufdrehen und dann den Patienten wirklich auch ein paar Minuten atmen lassen. Und dann wirkt das auch. Okay. Also es reicht nicht irgendwie nur so eine Nasenbrille irgendwie aufzusetzen und wieder wegzugehen.
Ja, ja. Und also ich glaube, jeder, der in der Notfallambulanz gearbeitet hat, kann sich an solche Patienten erinnern. Das ist ja wunderbar, dass man denen da helfen kann, aber eigentlich wäre das ja auch super, wenn die Patienten das zu Hause hätten, den Sauerstoff. Kann man den Patienten das verordnen, dass sie eine Sauerstoffflasche zu Hause haben?
Ja, klar kann man das verordnen. Also jeder Cluster-Patient, der das schon ein bisschen hat, also spätestens nach der zweiten Cluster-Episode, der hat auch eine Sauerstoffflasche. Also das kenne ich gar nicht anders, ne? dass jemand sich nicht besorgt quasi. Und das kann man rezeptieren, dass man sagt, ja, man, ne, die Rebreather-Maske sollte man auch direkt mit rezeptieren. Und ja, man sollte draufschreiben 10 bis 12 Liter Sauerstoff. Die Diagnose muss unbedingt mit aufs Rezept. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Und damit schickt man die Patienten ins Sanitätshaus?
Mhm. Ja, Sanitätshaus, okay. Oder auch manche Apotheken haben das auch.
Ja. Okay, super. Ja, das macht ja total Sinn, dass Sie also den Sauerstoff zu Hause haben und natürlich auch das Triptan zu Hause haben, die Patienten. Genau, und dann ist es ja das Cortison, was Sie gesagt haben, als Überbrückungstherapie. Da wollte ich noch einmal zu dem Verapamil fragen. Also mit welchen Dosen muss ich arbeiten und was muss ich meinen Patienten sagen bezüglich Nebenwirkungsprofil? Welche Patienten kommen vielleicht nicht dafür in Frage mit dem Verapamil? Ja.
Also natürlich bei Patienten, die jetzt so kardial vorgeschädigt sind und so, muss man so ein bisschen aufpassen mit dem Verapamil. Aber das ist ja nicht so der klassische Cluster-Kopfschmerzpatient. Ne? Ja. So dass man da auch nicht zu zögerlich sein sollte. Man sollte das Verapamil schon schnell aufdosieren, so dass man vielleicht vorher sicherheitshalber einmal ein EKG machen sollte. Nicht, dass die QT-Zeit sowieso schon total lang ist und man dann da Gefahr läuft, irgendwelche Schäden anzurichten. Aber sagen wir mal, wenn das in Ordnung ist, dann sollte man mit 3x40 Milligramm anfangen. Und ich kenne auch viele Kollegen, die mit 3x80 anfangen und das dann relativ schnell hochdosieren.
Was ist die Zieldosis dann so?
Ja, also 3x120 wäre, glaube ich, eine gute Dosis. Es gibt auch Patienten, die mehr brauchen. Dann sollte man zwischendurch nochmal ein EKG machen vielleicht.
Und was ich Sie auch noch fragen wollte, ist, was ist denn eine realistische Erwartung an diese prophylaktische Therapie? Also kann der Patient dann davon ausgehen, die Patientin natürlich auch, dass sie jetzt gar keine Cluster-Kopfschmerzen mehr bekommen? Oder was würden Sie sagen?
Also bei den allermeisten Patienten wirkt das sehr gut. Also es gibt natürlich immer so eine gewisse Anzahl an Patienten, wo das nicht klappt. Aber die Patienten können schon davon ausgehen, dass wenn die das Verapamil aufdosiert haben, dass das effektiv diesen Bout quasi, also diese Cluster-Episode dann auch beendet. Und wenn das einmal vorbei ist, dann ist eigentlich die Erfahrung, dass es dann auch erstmal vorbei ist bis zum nächsten Mal. Und dann ist natürlich die Empfehlung, das erstmal ein bisschen weiterzunehmen. Und dann kann man das aber auch irgendwann wieder pausieren. Die Gefahr ist eben immer, dass es dann wieder aufflammt irgendwann, dass die Episode eben doch noch nicht vorbei war. Und das muss man so ein bisschen, das Risiko muss man aber eingehen. Es gibt auch Patienten, die sagen, nee, um Gottes Willen, ich nehme das Verapamil einfach immer weiter. Aber da sollte man schon dann auch so ehrlich sein und sagen, dass man doch eine Medikamentpause machen sollte.
Ich merke schon, das ist ein breites Thema. Ist es denn so, dass man die anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen auch jetzt, sage ich mal, im Hinblick auf die auf das Ansprechen auf die Therapie abgrenzen kann? Also kann ich einen Suna oder Sunct oder eine Hemicrania Continua, kann ich die auch mit einem Triptan und Sauerstoff und so weiter behandeln?
Also Hemicrania Continua gehört offiziell nicht mehr zu den trigeminoautonomen Syndromen, aber so wie die paroxysmale Hemicrania kann man oder ist es wichtig, das abzugrenzen, weil das total gut auf Indomitazin anspricht. Das heißt, es lohnt sich auch immer, wenn man einen Patienten oder Patientin hat, die eigentlich zu kurze Cluster-Attacken hat, ne? Dass man dann einmal versucht, einen Indomitazin-Versuch macht, dass man 3x50 mg zum Beispiel Indomitazin gibt, oder es gibt auch Kollegen, die machen 200 Milligramm IM quasi als Therapieversuch. Und dann hört so eine paroxysmale Hemicrania nach ein paar Tagen häufig auf oder wird super viel besser auf jeden Fall. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen ist diese Differentialdiagnose auch überhaupt interessant, dass man das einmal ausprobiert. Und das Sunct ist wirklich schwierig zu therapieren. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich auch selten ist und es keine guten Studien dazu gibt, ist es so, dass die Empfehlung ist, Lamotrigin einzudosieren. Alle Neurologen sagen jetzt, oh super, das dauert ja ewig, ne? Weil man das eben nur alle 14 Tage erhöhen kann. Und das ist auch ein Problem für die Patienten, weil die Schmerzen natürlich extrem sind. Da gibt es auch Patienten, die auf Triptane ansprechen. Allerdings sind die Attacken so kurz, dass sich das fast nicht lohnt. Und die können auch bis zu 200 Attacken am Tag haben. Und da schließt sich manchmal der Kreis zur Trigeminusneuralgie, weil einige in der Fehldiagnose der Trigeminusneuralgie auf Carbamazepin eingestellt werden und das wirkt dann. Und da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, ja gut, okay, ist dann einfach eine Trigeminusneuralgie, die vielleicht auch trigeminoautonome Symptome hat. Andere Kollegen sagen, ja, das Sunct ist vielleicht gar kein eigenständiges Symptom. Ich glaube, die meisten Kopfschmerzspezialisten sehen das aber schon so, dass das schon ein eigenes Symptom ist, was aber natürlich irgendeine Überlappung hat mit der Trigeminusneuralgie und deswegen eben manchmal auch auf Carbamazepin anspricht. Bei manchen Patienten hilft aber nichts so richtig gut.
Ich würde gerne, wir sind schon ziemlich tief in der Materie drin, ich würde gerne mal auf ein paar Fragen von der Kollegin zu sprechen kommen, die geschrieben hat. Bei vielen primären Kopfschmerzformen, Migräne, Spannungskopfschmerz und so weiter, gibt es ja diese Kriterien für eine Chronifizierung, also den Begriff der chronischen Migräne und so. Gibt es das bei den trigeminoautonomen Erkrankungen auch? Gibt es einen chronischen Clusterkopfschmerz?
Genau, einen chronischen Clusterkopfschmerz gibt es. Also chronische Clusterkopfschmerzen sind, wenn man Schmerzattacken über ein Jahr oder länger hat, ohne schmerzfreie Pausen von mehr als einem Monat. Also man darf einen Monat zwischendurch schmerzfrei sein, aber wenn es danach weitergeht, dann würde man es trotzdem als chronischen Clusterkopfschmerz klassifizieren, wenn man diese Schmerzen länger als ein Jahr hat.
Welche Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es da? Also was kann man den Patienten anbieten, wenn die so chronifiziert sind?
Genau, also man würde natürlich erstmal versuchen, die Prophylaxe genauso wie bei den episodischen Clusterkopfschmerzpatienten zu machen. Wenn das Verapamil nicht klappt, dann vielleicht Lithium ausprobieren. Es gibt auch Topiramat, was man ausprobieren kann. Das wirkt aber erfahrungsgemäß nicht so gut. Es gibt immer wieder Versuche, auch invasive Maßnahmen zu machen. Also es geht bis zur tiefen Hirnstimulation, wo man aber sagen muss, das ist halt schon ein richtig invasives Verfahren und da ist es in der Vergangenheit auch schon zu Todesfällen gekommen. Das ist natürlich bei einem Clusterkopfschmerzpatienten was anderes als bei einer Migräne. Da würde man natürlich schon auch invasiver werden, aber da muss man natürlich, darf man das Maß immer nicht verpassen. Deswegen gibt es so als so Zwischenlösungen oder Ideen noch, dass man sagt, ja, man macht eine occipitale Stimulation. Das haben wir eben bei dieser Kurzzeitprophylaxe auch noch gar nicht erwähnt, dass manche Kollegen, die machen auch eine occipitales Blockade, wo auch eben Cortison mit drin ist, was auch gut wirksam ist. Ne? Also wie man das Cortison an den Mann bringt, spielt da offensichtlich keine Rolle. Ob als Tablette oder als Spritze. Aber diese Stimulation letztlich des Nervus occipitalis, die ist auch relativ wirksam gegen Clusterkopfschmerz. Das hat nur den Nachteil, dass man da halt so Elektroden hat, die auch am Hals runterlaufen. Und die sind ziemlich anfällig zu brechen, sich zu infizieren, so dass immer weniger Leute das eigentlich machen. Und so dieser Enthusiasmus, wo ja, jetzt haben wir was, was wir den Patienten anbieten können, ohne direkt eine tiefe Hirnstimulation zu machen, das hat schon in den letzten Jahren sehr nachgelassen. Und man hat dann versucht, Stimulationsgeräte zu machen ohne Kabel. Das war dann nur noch so eine Kapsel, die man dann von außen auch ansteuern kann unter der Haut. Und das hat auch funktioniert, aber das hat sich dann auch gerne mal in andere Bereiche des Körpers irgendwie verflüchtigt. Ne? Und also es ist alles nicht so stabil. Also der Hals und da oben irgendwas zu stimulieren, ist halt ein Problem. Gibt Stimulationsversuche auch mit Elektroden am Ganglion sphenopalatinum. Was man versuchen kann, das trigeminale System zu stimulieren, das wirkt auch gut, hat sich aber auch nie so durchgesetzt, auch weil das so ein bisschen anspruchsvoller ist, so von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgischen Seite. Und ja, so dass man jetzt, also es gibt viele Optionen, die alle nicht gut evaluiert sind, weil es halt auch so nicht so viele Patienten gibt, um da richtig gute Studien mitzumachen. Ja, und so, dass man jetzt aktuell wieder so ein bisschen zurück ist und unterschiedliche Medikamente ausprobiert. Also bei chronischem Clusterkopfschmerz, CGRP-Antagonisten wären da ganz vorne mit dabei. Und da gab es eine Studie zu episodischem Clusterkopfschmerz mit Galcanezumab. Das hat gut gewirkt. Das hat aber bei chronischem Clusterkopfschmerz nicht gewirkt. Dann gab es eine Studie, die allerdings Open Label war mit Eptinezumab. Das hat bei chronischem Clusterkopfschmerz gut gewirkt, aber bei episodischem nicht. So, dass man sich so ein bisschen fragt, so okay, hat das Zukunft oder ne? Das weiß man nicht genau. Es läuft jetzt eine Studie, die randomisiert ist mit Eptinezumab. Und da ist man mal, also das ist so ein bisschen höher dosiert, sodass man dann die Hoffnung hat, vielleicht hilft das ja. Und das ist natürlich was, was auch für episodisch, aber natürlich auch gerade für chronische Patienten super wäre, wenn man da was hätte, was man ja denen auch so auf Dauer geben könnte, was besser wirkt als Verapamil oder Lithium.
Ja, super, dass Sie das ansprechen. Die CGRP-Antikörper, die spielen ja eine große Rolle mittlerweile bei der Migränetherapie. Sind die denn beim Clusterkopfschmerz off-label oder sind die diesbezüglich schon zugelassen?
Die sind in Deutschland nicht zugelassen für die Clusterkopfschmerztherapie. Das Galcanezumab ist in den USA zugelassen, aber hier wäre es tatsächlich eine Off-Label-Behandlung. Und das Ibtinezumab ist noch gar nicht, also nirgendwo zugelassen. Das wäre quasi ein individueller Heilversuch.
Okay. Bei der nächsten Frage von der Kollegin ist es so, ich mache jetzt einfach mal weiter. Da geht es noch ein bisschen nochmal um die Frage nach der Pathophysiologie der Erkrankung. Also woher kommt die Erkrankung? Was passiert da eigentlich? Und das kann uns ja auch nochmal vielleicht so ein bisschen helfen zu verstehen, warum wirken die Medikamente oder auch nicht. Wie ist da so der aktuelle Stand?
Ja, also das ist tatsächlich ein weites Feld, das man auch noch nicht so gut verstanden hat. So pathophysiologisch weiß man, oder es gab jetzt in den letzten Jahren große Studien, also genetische Studien, auch an zwei unterschiedlichen Kohorten. Das ist ganz, ganz schick eigentlich. Und da hat man eben vier Genloci festgestellt, die auf jeden Fall mit Clusterkopfschmerz assoziiert sind. Und was die aber, wie die genau wirken, ne, also das ist ja immer bei diesen Genstudien so eine Sache, viel Interpretation. Ne, da gab es dann, da gibt's Gene, die Hinweise geben, dass das eine inflammatorische Komponente, warum das Cortison gut wirken könnte. Es gibt auch einen Ansatz, der einen Erklärungsansatz für das Verapamil gegeben hat. Aber das ist alles sehr spekulativ. Da weiß man noch nicht ganz genau, wie das genau funktioniert. Was man aber schon sagen kann, ist auf jeden Fall eine genetische Erkrankung. Also jetzt nicht keine klassische vererbte, also keine Erbkrankheit mit Mendelschen Regeln und so, aber schon ganz klar eine genetische Komponente, so wie bei der Migräne letztendlich auch. Und was natürlich immer wieder so ist, weil das eben so eine zirkadiane Rhythmik hat, weil das immer wieder kommt, auch zu bestimmten Zeiten, auch nicht nur übers Jahr gerechnet, sondern auch über den Tag. Ne? Also es ist ja häufig so, dass Clusterkopfschmerzattacken nachts auftreten. Und da war ja immer schon die Idee, nee, das muss irgendwas mit dem Hypothalamus zu tun haben. Und das wird es auch. Und da gibt es auch immer wieder Hinweise, dass es Veränderungen im Hypothalamus gibt. Und aber wie relevant die sind oder wo jetzt die Schädigung genau liegt, das weiß man noch nicht. Aber das wird sicher da irgendwas mit zu tun haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass es aber eine Funktionsstörung des Gehirns sein wird. Also dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und wie der Hypothalamus da reinspielt und das reguliert, so dass es diese zirkadiane Rhythmik hat, das weiß man nicht so genau.
Okay. Und das Letzte, was die Kollegin noch gefragt hat zusätzlich, war die Frage nach Komorbiditäten. Sie haben es am Anfang gesagt, das sind stärkste Schmerzen, die die Patienten erleben. Da kann man sich schon so ein bisschen ausmalen, was da vielleicht für andere Erkrankungen als Begleiterscheinung eine Rolle spielen. Gibt es da Daten zu? Was ist Ihre Erfahrung als Kopfschmerzexperte dazu?
Ja, also das, was man natürlich immer sieht oder das, worauf man achten sollte, ist Depression und Angsterkrankungen. Ne? Und da stellt sich natürlich wie bei allen Schmerzen Syndrom immer die Frage, was ist da die Henne und was ist das Ei? Wenn man chronische Clusterkopfschmerzen hat, glaube ich, dann wundert einen das nicht, dass man auch gleich depressiv werden kann. Es fällt aber auf, dass eben Angst und Depression, dass diese Patienten das überdurchschnittlich häufig einfach haben.
Und Suizidalität, ist das was Sie regelmäßig abfragen bei Ihren Patienten dann?
Ja, das muss man tatsächlich unbedingt machen, weil es wirklich Patienten gibt, die das dann auch in die Tat umsetzen, ne? Die das nicht mehr aushalten können, diese starken Schmerzattacken. Und man muss sich auch immer vorstellen, wenn man außerhalb der Episode ist, dann ist ja wieder alles gut. Ne? Aber wenn man wenn man das dann einmal geschafft hat und dann vielleicht nochmal, und dann kommt das aber nochmal und man weiß schon, ja, das kommt jetzt schon wieder, ne? Und so, und je nachdem, was man dann noch so für Belastungsfaktoren hat und so, oder wie resilient man so generell ist, glaube ich, kann das schon an die Substanz gehen. Das heißt, man wird, glaube ich, den Patienten nur gerecht, wenn man die sowas auch fragt.
Ja. Professor Obermann, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen über dieses Thema. Wir könnten noch ganz viel weiterreden. Ich möchte aber noch eine Sache erwähnen, weil wir Sie bewegen konnten, dazu mit uns einen Live-Online-Kurs zu machen zum Thema Kopfschmerzen. Und das wollte ich kurz erwähnen. Also wer sich jetzt interessiert für das Thema Kopfschmerzen, der soll bitte jetzt nochmal zuhören. Es ist nämlich ein fünfteiliger Kurs, a 60 Minuten, also schön in kleinen Portionen. Und in diesem Live-Online-Kurs mit Ihnen werden wir so die wichtigsten Kopfschmerzarten, natürlich nicht alle, besprechen. Und zwar geht es da insbesondere um die Migräne natürlich, trigeminoautonome Kopfschmerzen, die wir jetzt schon besprochen haben, symptomatische Kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen und chronische Kopfschmerzsyndrome. Und da freue ich mich schon drauf, auf den Kurs. Und die Informationen dazu würde ich auf jeden Fall hier nochmal in die Shownotes packen, damit diejenigen, die sich interessieren, sich das angucken können und sofort buchen können. Prima. Vielen, vielen Dank, Professor Obermann. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelernt. und ich freue mich schon auf den Kurs mit Ihnen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.